Bitte? Was soll ich sagen? Also, was ich da viel von halte, da falle ich selbst mit runter mit meinem Alter. Unter die Gitarristen.
Ja, herzlich willkommen zur vierten Folge Gehrig unterm Dach.
Aus Rüttenscheid, direkt aus der siebten Etage.
Und wie immer an dem Mikrofon Thorsten Jakobs, Ergotherapie.
Und David Minwing, Geriater. Wir wollen heute den sozialen Dienst vorstellen, haben hier zu Herrn Struck eingeladen, Leiter des sozialen Dienstes im Alfred-Krupp-Krankenhaus. Des Weiteren waren wir unterwegs und waren zu Gast in einem Wohnprojekt und sprechen dort mit Frau Barbara Zimmer, die Einblicke gibt, wie man der Einsamkeit im Alter begegnen kann.
Ja, und auch in dieser Folge ist natürlich Bernd Jürgen wieder da, der sich durchfragt. Und Premiere.
Unser erstes Gedicht wartet am Ende der Folge.
Ja, wunderbar. Und in dieser Folge, auch Premiere, steigen wir mit Bernd Jürgen ein.
Hallo, ich grüße Sie. Mein Name ist Pfleger Bernd Jürgen und heute möchte ich Sie gerne etwas über den sogenannten sozialen Dienst fragen. Zum Beispiel, hatten Sie schon mal Besuch von einem Sozialdienst oder generell Kontakt zu einem solchen? Was macht ein Sozialdienst? Was glauben Sie oder wissen gar vielleicht etwas darüber? Na, können Sie mir dazu vielleicht sofort etwas sagen oder möchten Sie sich erst ein bisschen Gedanken machen und ich komme später nochmal auf Sie zu?
Schon sein, man muss ein bisschen für die Alten sorgen, ne? Ist meine Meinung. Man kann die nicht einfach alle abschieben.
Zum Beispiel im Rahmen des Umzuges in die neue Heimat, wie Sie sie nennen, hatten Sie dann schon mal Kontakt zu einem Sozialdienst? Oder wissen Sie, was ein Sozialdienst ist und was die machen?
Eine Hilfeleistung im Alltag. Ne? Da habe ich meine Tochter für, ja gesagt, meine Frau ist gestorben. Aber ich habe eine Tochter und die kümmert sich jetzt da darum, was mir fehlt und was ich brauche im Alltag. Ne? Das geht von der Bank bis zur Sparkasse, bis zur Krankenkasse, bis zu den Diensten, die man von staatlicher Seite in Anspruch nehmen kann und so weiter. Aber da muss man ja irgendwie, muss das ja organisiert werden. Das macht meine Tochter. Das ist
Also
mein
kann man das
Sozialdienst.
schon mal Kontakt zu einem
Oh
Sozialdienst?
ja. Ich hatte jeweils im Krankenhaus zum Sozialdienst Kontakt. Ich muss oft noch in eine Kurzzeit. Ja? Und das vermittelt ja auch der Sozialdienst. Und da hat sie mir auch geholfen, dass ich in eine anständige Kurzzeitpflege kam. Weil ich durchweg drei Stationen dann immer habe: Krankenhaus, Reha, Kurzzeitpflege.
Was ist das?
Ja, vielen Dank, Bernd Jürgen.
Und hören wir, was unser Gast, Herr Struck, dazu zu sagen hat.
Ja, herzlich willkommen. Wir haben heute zu Gast Herrn Struck. Herr Struck ist der Leiter des sozialen Dienstes hier im Alfred-Krupp-Krankenhaus und wir freuen uns, dass Sie heute bei uns sind und uns ein paar Antworten auf unsere vielen Fragen geben.
Genau, Rede und Antwort stellen sozusagen und stellen Sie sich doch einfach kurz vor.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Jens Struck, ich bin Sozialarbeiter und bin jetzt im 29. Jahr schon hier. Vormals gelernter Diakon und Seelsorger, Krankenhausseelsorger und Schuldner war. Habe also schon eine ganze Menge vorher auch gemacht, etliche Jahre in der Behindertenarbeit und ja, dann hat es mich 1996 hier ans Krupp-Krankenhaus verschlagen. Eigentlich hatte ich mich ganz woanders drauf beworben. Das hat aber nicht so ganz funktioniert. Ich komme ja aus dem kirchlichen Bereich, wie gerade schon gesagt. Und da hatte ich dann keine Lust mehr drauf. Und ein Freund von mir, der damals bei der Firma, darf man das überhaupt sagen, bei Luthermann gearbeitet hat,
Sie dürfen alles sagen.
der hatte dann den Tipp gegeben und sagte, da wird was frei, das könnte mal was Interessantes sein. Und dann habe ich mich einfach mal beworben und schwuppdiwupp hatte ich die Stelle.
Da sind Sie ja sozusagen, haben wir ein Urgestein hier. Ja. Und was hat Sie daran gereizt? Also wenn Sie da aus dem Kirchenumrahmen kommen und da hatten Sie ja keinen Einblick, was in den Krankenhäusern passiert. Was war so der Reiz zu sagen, ach komm.
Ja, das stimmt. Aber also das war, ist eine spannende Zeitreise und Entwicklungsgeschichte, gerade auch im Sozialdienst. Also ich war, glaube ich, mit einer der ersten Sozialarbeiter, die selber auch fest angestellt worden sind in den Krankenhäusern. Die Vorgänger, ich habe alle meine drei Vorgängerinnen kennengelernt, die waren damals noch bei der Stadt angestellt. Das waren sogenannte Fürsorgerinnen, die dann alle 2 bis 3 Wochen mal im Krankenhaus vorbeigeguckt haben und geguckt, was sie tun konnten für ihre Patienten. Man merkt also auch da in den 30, 35 Jahren hat sich wahnsinnig was verändert. Das wäre heute gar nicht mehr möglich, dass wir nur mal alle 14 Tage vorbeikommen und gucken könnten, können wir da was tun.
Das sah das Entlassbestmanagement noch anders aus, oder?
Ganz anders. Ganz anders. Und das war auch gar nicht so einfach, hier als Sozialarbeiter anzudocken, tatsächlich. Ich erinnere mich so an meine erste Zeit hier, wo ich erstmal innerliche Widerstände bei den Krankenschwestern auflösen musste. Es gab etliche Stationsleitungen, die sagten, was will der hier? Will der unseren Job wegnehmen? Da hatte ich, glaube ich, nach 6 Wochen hatten wir dann die erste Konferenz mit der Geschäftsführung und der Pflegedienstleitung, ob ich denn eine Daseinsberechtigung hier hätte oder ob ich denn doch vielleicht anderen Leuten viel zu viel wegnehme. Das war schon sehr spannend.
Ja, spannend zu hören, weil heutzutage, also ohne den sozialen Dienst, könnte ich mir Geriatrie gar nicht vorstellen, beziehungsweise glaube ich, im ganzen Krankenhaus kann man sich Organisatorische, was kommt danach und so weiter, ohne den sozialen Dienst wäre das gar nicht möglich und zu stemmen. Und da kommen auch ein bisschen auf die Frage, was machen Sie denn jetzt aktuell? Was sind so die Aufgaben im Krankenhaus und dann auch vielleicht im Speziellen in der Geriatrie?
Was macht man? Also der Sozialarbeiter oder der Sozialdienst im Krankenhaus, der hat so eine gesetzliche Grundlage und das ist eigentlich so Information, Beratung und neu hinzugekommen, Entlassmanagement, also auch letztendlich für die Überleute mit Sorge zu tragen. Das sind verschiedene Bereiche. Also die meisten Patienten nehmen uns vielleicht gar nicht wahr, aber die, die einen Überleitungsbedarf haben, dann schon. Das kann eine Pflegestufe sein, ein Pflegedienst sein, eine Wundversorgung, vielleicht aber auch nur ein Hilfsmittel oder aber bei schwereren Erkrankungen eine Reha im Anschluss. Also da organisieren wir für bestimmte Erkrankungen eben halt auch spezielle Anschlussheilbehandlung. Wenn es nicht mehr so gut aussieht und der Patient leider keine Perspektive mehr hat, nach Hause zu kommen, dann müssen wir natürlich gemeinsam mit ihm gucken, ist das vielleicht noch peripher, also reicht eine Kurzzeitpflege noch ein bisschen, um sich zu erholen, um dann nach Hause zu kommen, oder aber ist es tatsächlich so, dass es zu Hause womöglich nicht mehr funktioniert. Das gilt es abzuklären, da gibt es immer viele Gespräche zu führen. Und das ist natürlich auch ein spezielles Thema in der Geriatrie, gerade wenn jemand von zu Hause kommt und dann erstmal ziemlich schlapp ist, sage ich jetzt einfach mal an der Stelle, um zu gucken, wie kriegen wir den A medizinisch auf die Beine, pflegerisch auf die Beine, ergotherapeutisch auf die Beine. Und dann kriegt er das überhaupt gebacken, auch so, ich sage jetzt mal noch, seinen Haushalt zu stemmen, seine Grundversorgungsbedürfnisse zu erledigen. Da gucken wir, da führen wir Gespräche mit dem Patienten, mit den Zugehörigen, um dann zu schauen, ist das möglich? Wenn es möglich ist, versuchen wir das zu organisieren. Wenn es nicht möglich ist, versuchen wir eine stationäre Hilfe zu organisieren. Das ist so ganz grob der Bereich. Was war speziell in der Geriatrie, haben Sie gefragt.
Genau.
Wichtig ist ja, dass man da möglichst schnell guckt, was kann man tun. Und dann kommen auch die ganzen therapeutischen, medizinischen Vorschläge, um eben halt diesen Patienten zu stabilisieren und vielleicht auch wieder so fit zu kriegen, dass er wieder lauf- und gehfähig ist und vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus wieder in seine Wohnung zurück kann. Das sollte immer das Ziel sein. Und da versuchen wir eben halt Hilfestellung zu geben, indem wir fragen, was braucht es dazu? Ja, wie kann das sein? Und da ist in der Geriatrie häufig dann auch nochmal so die Frage, wie sind die Wohnumstände, wie sind die Lebensverhältnisse, wie ist das Netzwerk? Das ist eine entscheidende Frage.
Also auch viel Gespräche mit Angehörigen.
Das genau.
Welche Herausforderungen begegnen Ihnen so tagtäglich im Alltag, Klinikalltag? Wir haben gehört, zu Beginn, als Sie angefangen haben, waren die wahrscheinlich noch recht groß. Was gibt es jetzt für Widerstände oder für Herausforderungen?
Also ich gucke jetzt ein bisschen auf die Sozialarbeit hier auf dieser Station. Da ist es, glaube ich, immer die Herausforderung, den Menschen selber, der ja jetzt hier krank bei uns ist, so anzuschauen und ihm seiner, ich sage jetzt mal, seiner Krankheit bewusst zu werden, ob er sich selber das vorstellen kann. Ich glaube, viele Menschen überschätzen sich gerne. Die kommen hierher, denken, okay, das ist ein Krankenhaus, die behandeln das und danach wird alles wieder so, wie es vor März war. Das ist aber nicht unbedingt immer so der Fall. Und da muss man dann manchmal schon, glaube ich, mehr gesprächstherapeutisch in Anführungsstrichen auf den Weg bringen und auch gerade mit den Patienten und den Zugehörigen sprechen, um für die Menschen eine tatsächlich tragfähige Perspektive zu entwickeln. Das ist bei anderen Indikationsbereichen, anderen Kliniken jetzt vielleicht nicht ganz so tief, sage ich jetzt mal, vielleicht noch auf der Onkologie, aber sonst ist es eben halt auch möglichst schneller. Auf der Unfallchirurgie guckt man, wie wird das Bein, da Gips und brauchst Hilfsmittel, brauchst eine Wehr und dann sind wir damit durch.
Wie erleben Sie in Ihren Gesprächen mit geriatrischen Patienten die emotionalen Reaktionen, wenn es um die Weiterversorgung nach dem Krankenhausaufenthalt geht? Also wie empfinden die Patienten die Aussicht auf Kurzzeitpflege oder sogar auf eine stationäre Pflege? Können Sie uns da Ihre persönlichen Erfahrungen teilen?
Ich schieße mal so eine Anekdote vorweg. Ende der 90er Jahre gab es mal eine wunderbare Werbeanzeige der Sparkassen. Es stand dann drin, seien Sie lieb zu Ihren Kindern, denn Sie suchen im Alter Ihr Pflegeheim aus. Das war erstmal so ein Spruch der Sparkassen. Die haben die, glaube ich, noch nicht ganz so lange stehen gelassen. Aber tatsächlich stimmte er auch. Und der alte Mensch, wenn er auf einmal hilfsbedürftig wird, merkt er auf einmal, er kann es nicht alleine schaffen. Das ist so eine unheimliche Einbruch in die Autarkie, in dieses Persönlichkeitserleben. Ich bin auf einmal auf andere angewiesen. Da kommen genau solche Sachen, die Sie gerade sagten. Da habe ich gar keine Lust zu. Das nimmt mir so ein bisschen den Lebensmut. Habe ich überhaupt noch die Kraft und die Fähigkeit, selber Dinge zu bewegen, zu entscheiden, auf den Weg zu bringen? Und das ist tatsächlich sehr viel Psychosoziales, was da an Gesprächsführung benötigt wird, um diese Menschen dann dort abzuholen, wo sie sind. Das ist erstmal so die Aufgabe. Wir versuchen, sie natürlich zu motivieren, aber der Mensch soll so gesehen werden, wie er ist. Und das ist genau in seiner psychischen Bedürfnislage, ist er da gerade bedürftig. Das muss man sehen, erkennen und dann darauf zugehen. Das ist schon besonders. Also das ist, glaube ich, wirklich etwas, was hier in verstärkter Form vorkommt, genau wie Sie es erzählen, weil der Mensch selber, der alte Mensch, erlebt das als Einbruch in seiner Persönlichkeit, in seiner Lebensgeschichte.
Auf den ersten Blick kann ein Pflegeheim ja auch eine Chance sein, weil man dort nicht alleine lebt und mehr soziale Kontakte hat. Erleben Sie es in Ihrer Arbeit, dass Menschen ganz bewusst den Weg ins Pflegeheim suchen, weil sie die Einsamkeit zu Hause nicht mehr aushalten?
Die gibt es auch, aber das ist eher selten. Und dann, also ich könnte jetzt sagen, da hat sich auch vieles sozialpolitisch natürlich geändert. Das, was Sie sagen, war in den 90ern völlig normal. Da haben die Leute gesagt, ich kann nicht mehr, ich gehe ins Pflegeheim. Dann kam 94 die Pflegeversicherung und das änderte alles fundamental. Vorher entschied der Hausarzt, ob jemand pflegebedürftig war oder nicht. Und dann kam auf einmal die Pflegegesetzgebung und dann durften sie ohne Pflegestufe gar nicht mehr ins Pflegeheim gehen. Also auch da hat sich ja sozialpolitisch was komplett gedreht. Und mittlerweile ist es ja noch schlimmer geworden. Mittlerweile müssen sie mindestens erstmal den Pflegegrad 2 haben, um überhaupt die Berechtigung haben, in ein Pflegeheim zu gehen. Und das kostet richtig viel Geld. Also das ist dann nochmal komplett anders als früher, wo man sagte, ich kann nicht mehr, ich gehe mit meiner Rente ins Pflegeheim. Heute kostet es A viel Geld und B sind die Plätze A begrenzt, sage ich jetzt einfach mal, weil auch häufig Pflegepersonal fehlt. Also was wir erlebt haben in den letzten, auch zu Corona-Jahren, waren schlimme Zustände. In Essen gab es, ich sage jetzt mal, eine späte Umsetzung einer Landesvorgabe hinsichtlich Einzelzimmer in den Pflegeheimen. Und das hat über Nacht zu einer Verknappung im Essen um über 800 Betten gefordert. Das war mal sehr spannend, das ist ein paar Jahre jetzt her, wo die Einzelzimmerquote, so heißt das wunderbar, gefordert war, 80%. Und die konnten Fehlanlagen gar nicht von sich aus lösen. Also man merkte, da ist auf Bedarf, ja, aber Zugang begrenzt. Und zwar als Pflegepersonaldebatte haben wir auch. Es gibt mittlerweile neu gebaute Pflegeheime, die haben ganze Stationen offen liegen, weil sie sie personaltechnisch nicht besetzen können. Das macht Angst, auch wenn man das liest. Denn auf der einen Seite möchte man Zusammenschluss haben, möchte soziale Kontakte pflegen, vielleicht auch an der Stelle ja ein besonderes Gefühl unter gleichaltrigen, Gleichgesinnten vielleicht auch noch ein bisschen was erleben zu dürfen. Und auf der anderen Seite zu wissen, wer versorgt uns denn. Das sind so Geschichten, das erlebe ich häufig bei den alten Menschen selber, aber auch immer viel bei den Zugehörigen. Denn diese Einzelzimmerquote, die kam ja nicht von den alten Menschen, sondern die Angehörigen haben gesagt, wenn ich meine Mutter, meinen Vater als Pflegeheim will, dann möchte ich aber auch, dass er alleine lebt.
Das kommt noch hinzu. Und zweitens ist ja so, dass, denke ich mal, dass gerade dieser Spannungsbogen, also diese Ambivalenz, die sich aufbaut, zum einen zu sagen, ich zu Hause schaffe ich nicht mehr, ja, aber die andere Seite dann zu sagen, wenn ich jetzt ins Heim gehen müssen, dafür meine Kinder zahlen oder ich muss mein Haus dafür hergeben. Also das heißt, da gibt es auch existenzielle Umbrüche, die dann stattfinden, die natürlich auch dafür Sorge tragen, unter Umständen zu sagen, nee, ich versuche es doch nochmal zu Hause. Ich gehe nochmal in die Kurzzeitpflege und man merkt auch, wenn wir sprechen mit den Angehörigen hier, dass die häufig versuchen, auch ihre Eltern so lange wie möglich zu Hause zu halten.
Okay, also die Gründe haben Sie ja gerade selber schon gesagt und da gibt es eine unheimliche Dynamik in der gesellschaftspolitischen Debatte. Das hat was mit Entscheidungen zu tun, wo zum Beispiel, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, ich glaube vor 3 Jahren, dann die Bundesregierung festgelegt hat, gesagt, die Altenheime, die von uns aus ganz normal eine Zulassung haben wollen, nach dem SGB 11, die müssen Tariflohn zahlen. Das gab es vorher nicht. Und dann auf einmal mussten alle Heime Tariflohn zahlen und die Preise sind explodiert. Ja, wir haben in den letzten 2 Jahren Preissteigerungen von über 1.000, 1.500 Euro Eigenzuzahlung pro Monat erlebt. Die Durchschnittsrente in Deutschland ist irgendwo zwischen 1.200, 1.350 Euro. Da kann man sich ungefähr vorstellen, was passiert damit. Und dann kann man auch diese Ängste verstehen, weil mit dem eigenen Gehalt kann man es letztendlich nicht lösen. Und wenn man Eigentum oder ähnliche Sachen gebildet hat und die nicht vorzeitig übertragen hat, dann ja, dann sagt das Sozialgesetz, musst du das als Einkommen einsetzen.
Das Thema bringt, wie wir hören, sehr viel Zündstoff mit sich. Aber wir haben uns ein Projekt angesehen, in dem ältere Menschen selbst aktiv geworden sind und überlegt haben, wie können wir dieses Problem gemeinsam anpacken? Wie wollen wir miteinander alt werden? Dazu haben wir ein Interview mit Frau Barbara Zimmer geführt. Sie ist Mitbegründerin eines genossenschaftlichen Wohnprojektes, dem Glockenhof. Wir hören jetzt einmal hinein. Ein wirklich spannender Ansatz, um Einsamkeit zu begegnen. Altengerechtes Wohnen zu gestalten und gleichzeitig weiter am gesellschaftlichen Leben auch mit jüngeren Menschen teilzuhaben. Und darüber haben wir nun mit Frau Barbara Zimmer gesprochen. Sie ist Mitbegründerin des Mehrgenerationsprojekt Glockenhof. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Mehrgenerationsprojekt zu gründen?
Ich muss ehrlich zugeben, dies war nicht unsere allererste Idee. Wir waren zunächst eine Gruppe von älteren Paaren aus der Gemeinde der Johanneskirche am Glockengarten in Bochum, die gleich neben der Kirche ein Grundstück erwerben wollte für eine Mischung aus Seniorenwohnungen, Kindergarten, Gemeinderäumen und so weiter. Als sich der Kauf dieses Grundstücks zerschlug, unter anderem wegen der unangemessenen Preisvorstellungen der Eigentümerin und die Stadt Bochum uns nun die alte Schule in der Liebfrauenstraße anbot, gab es neue Überlegungen, denn auf keinen Fall sollte es eine weitere Senioreneinrichtung in Altenbochum geben. Das wollten die Stadtoberen überhaupt nicht und auch Kindergärten gäbe es angeblich genug, wurde uns gesagt. Dadurch haben wir Gründer uns selber erst bewusst gemacht, dass wir natürlich nicht für den Rest unseres Lebens allein unter uns Alten bleiben wollten. Das wäre auch nicht der ursprüngliche Gedanke gewesen. Die Idee des Mehrgenerationenwohnens überzeugte auch die Verantwortlichen der Stadt Bochum, dass wir recht günstig an das Grundstück mit der Schule vor Ende des 19. Jahrhunderts kommen konnten und alle Unterstützung von den politisch Verantwortlichen hier bekommen konnten.
Jetzt mal konkret, wie können wir uns das jetzt vorstellen, Ihr Projekt? Es lebt ja schon das Projekt, es gibt es ja jetzt schon seit, glaube ich, 2017 sind die ersten eingezogen und sprich, das ist schon eine ganze Weile. Wie können wir uns das vorstellen? Wie leben Jung und Alt hier zusammen?
Also inzwischen wohnen uns bei uns ungefähr ein Drittel Senioren, ein Drittel Familien mit Kindern, von einem Kind bis 6 pro Familie und ein Drittel Menschen mittleren Alters. Und auf diese Mischung achten wir auch nach Möglichkeit, wenn eine Wohnung frei wird. Insgesamt haben wir 21 Wohnungen, die alle ganz verschieden sind. Dort leben zurzeit 36 Erwachsene und 22 Kinder und Jugendliche. Von denen sind 6 in den 8 Jahren des Bestehens unseres Projektes geboren worden. Jedes Mal ein sehr freudiges Ereignis für die ganze Hausgemeinschaft. In unserem großen Gemeinschaftsraum oder in unserem Hof und Garten haben wir schon viel gefeiert. Eine Hochzeit, Kindtaufen, Konfirmationen, große und kleine Geburtstage und auch das Verabschieden von verstorbenen Mitbewohnern, die bis zuletzt oder auch fast bis zuletzt mit uns unterm selben Dach gelebt haben. An jedem dritten Sonntag im Monat treffen wir uns zum Brunch, wo jeder etwas mitbringt und man das dann austauscht und vor allem gemütlich zusammensitzt und quatscht. Dabei können Kinder entweder im Wintergarten spielen oder auch draußen auf dem Hof mit Spielplatz und Garten. Denn natürlich sitzen die nicht mehr still, wenn sie den Teller leer gegessen haben. Gemeinsam wird an den verabredeten Samstagen der Garten gepflegt, wobei die Senioren teilweise nur für das Braus- und Frühstück sorgen können, aber manchmal auch die Kinder beschäftigen. Einmal im Monat etwa gibt es die Hausversammlung, wo alle möglichen Dinge gemeinsam besprochen und verabredet werden. Auch eventuell neue Mitbewohner stellen sich davor. Denn dazu hat diese Versammlung ein ganz wichtiges Mitspracherecht.
Welche Wirkung haben Sie beobachtet, was dieses Zusammenleben auf ältere Menschen nun hat? Was haben Sie da beobachtet oder was hat das auch mit Ihnen gemacht, das Zusammenleben?
Im Gegensatz zum Leben im Altersheim, welches ich auch mehrmals wochenweise ausprobiert habe, kann man sich viel mehr mitten im Leben fühlen und als Teil eines Alters, alle Altersstufen umfassenden Ganzen. Ich selber, inzwischen 90 Jahre alt und zurzeit die älteste Bewohnerin, kenne doch alle Menschen hier mit Namen und weiß, welche zusammengehören zu welcher Familie. Besonders im Sommer, wo man mehr draußen leben kann, gibt es immer wieder nachbarliche Gespräche sozusagen im Vorübergehen. Es hat jeder seine abgeschlossene Wohnung und daher die Freiheit, seine Tür offen oder geschlossen zu halten. Ich kann aber um Hilfe fragen, zum Beispiel zum Glühbirne wechseln in der Deckenlampe oder bekomme einen Kuchenteller gebracht, weil jemand gerade gebacken hat. Helfen kann ich selber vor allem höchstens noch bei Schreibtischarbeit. Aber eine andere Nachbarin, auch schon Seniorin, ist bekannt dafür, dass sie ein gutes Händchen hat mit kleinen Kindern zum Spielen und Vorlesen. Wichtig ist dabei, man sollte hier als älterer Mensch auch Trubel mögen oder wenigstens gut ertragen können. Die hier jetzt wohnen, die möchten das gerade.
Es gab bestimmt auch viele Herausforderungen, so ein Projekt umzusetzen und auch zu meistern, was Finanzierung, Organisation anbelangt und auch in der Kommunikation.
Also abgesehen davon, dass wir den Projektort gewechselt haben und leider auch Architekten wechseln mussten, was uns viel Zeit und Geld gekostet hat, machten wir die bekannte Erfahrung mit zu sanierenden Altbauten. Es gibt immer wieder Überraschungen in so einem alten Haus, wenn es ausgeweidet wird. Geld kosten, Zeit kosten, Arbeit machen. Bei der Entstehung der Gemeinschaft, wir haben als Gruppe von Senioren begonnen und nur zögerlich junge Menschen dazu gewinnen können. Zuletzt kamen die in einem Schwung auf einmal, weil vorher immer gefragt wurde, und wer sind die anderen? Daher meine Empfehlung, möglichst mindestens 3 Mitglieder der gleichen Lebensstufe auf einmal finden.
Was würden Sie Menschen mit auf den Weg geben, die selbst ein Mehrgenerationsprojekt gründen möchten? Und woher haben Sie die Energie und Ausdauer genommen, um dieses Vorhaben Schritt für Schritt tatsächlich in die Realität umzusetzen?
Also das ist wahr, man braucht einen langen Atem. Und man braucht auch einiges Stehvermögen gegenüber Hindernissen und Enttäuschungen. Die allerersten Anfänge unserer ursprünglichen Planung lagen etwa 10 Jahre vor Einzug. Nach etwa 5 Jahren wurde die Genossenschaft gegründet mit 12 Mitgliedern, von denen letztlich 4 einzogen. Das heißt, Winfried Böker und ich waren Gründungsvorstand seit 2010, also schon in der Vorläuferorganisation einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Und wir waren damals schon Rentner, also mit viel Zeit für eine ehrenamtliche Tätigkeit. Denn es ist einfach sehr viel Arbeit. Sachkunde ist auch hilfreich. Winfried Böker war früher Architekt, ich war Sozialarbeiterin. Denn einerseits geht es ums Bauen, andererseits geht es um die Bildung der Gemeinschaft. Wir haben uns untereinander als Gruppe immer wieder gegenseitig selbst bestärkt. Ich erinnere mich daran, dass bei einem Nackenschlag, den wir mal bekamen, Winfried Böker gesagt hat, die haben ja gar nicht mit unserer verflixten Sturheit gerechnet. Ich selber bin hier vor 8 Jahren zusammen mit meinem Mann eingezogen, der damals schon krank war und nach gut 2 Jahren starb, zu Hause in seinem eigenen Bett. Ich bin sehr, sehr dankbar für alle Unterstützung, die wir beide durch unsere Nachbarn erfahren haben und natürlich auch dafür, dass ich nun hier als alleinstehende Frau mein eigenes Zuhause habe.
Das heißt, Ihre Intention, nicht alleine alt zu werden, ist aufgegangen.
Ja, darum beneiden mich viele meiner Freunde und Verwandten.
Das kann ich mir vorstellen. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren und dass Sie uns von dem Projekt erzählt haben. Und nun, wie versprochen, unser erstes Gedicht.
Und nun Gedichte und Gerichte sowie Erlebtes.
In ostpreußischer Mundart. Also, ich hätte einen netten Mops. Der war nicht hier aus unserer Gegend. Der fraß nicht Königsberger Klops. Der ging nicht raus, hätte es geregnet. Der könnte nicht dienen, der könnte nicht bitten. Der könnte fast nuscht. Mein kleiner Mops, doch ärgert mir vor allen Dingen, der fraß nicht Königsberger Klops. Na, ist das denkbar, dachte ich mir, dass so ein Tier das nicht will fressen? Und wir Königsberger, wir kennen gar kein besseres Essen. Ich ließ ihm hungern an 3 Wochen. Der sah all wie Windhund aus. Der hat ranuscht wie Haut und Knochen. Nun wurde es mir aber zu kraus. Ich ließ ihm wieder Klöpse kochen. Er schnuppert dran, mein netter Mops, und denkt, ich hunger noch 3 Wochen, ich fress nicht Königsberger Klops. Nun könnte ich länger mir nicht halten. Ich klemmt den fest mit meine Knie. Ich stoppt ihm Klops in alle Falten, da muss der schlucken wie noch nie. Am anderen Tag ist nicht zu denken, da war er tot, mein kleiner Mops. Wahrhaftigen Gott, man mir zu kränken, starb der an Königsberger Klops.
Dieser kleine Vers stammt von Robert Johannes, einem Königsberger Humoristen, der genau wusste, wie man aus alltäglichen Kleinigkeiten ein wohliges Schmunzeln macht. Und natürlich durfte in Königsberg eines nie fehlen, die Königsberger Klopse. für die Einheimischen ungefähr so bedeutend wie ein Ehrenbürger mit Kapernsoße. Darum wirkt es so herrlich absurd, dass ausgerechnet ein Mops dieses kulinarische Heiligtum verschmäht. In Königsberg hätte man vermutlich sofort geprüft, ob mit dem Hund alles in Ordnung sei oder mit dem Koch. So bleibt das Gedicht ein kleiner Gruß aus dem alten Ostpreußen. Ein bisschen frech, ein bisschen skurril und gewürzt mit einer ordentlichen Portion Herz.
Viele tolle Einblicke, die wir erhalten haben, ja, in die Welt des sozialen Dienstes und vor allem auch über die Entwicklung. Ich war ja sehr überrascht, dass der soziale Dienst zu Beginn ja ausgelagert war und Angestellte der Stadt diese Aufgabe übernommen hatten.
Ja, das stelle ich mir auch recht schwierig vor. Gut, wir haben die Entwicklung von Herrn Struck gehört. Mittlerweile ist es eine nicht mehr verzichtbare Disziplin im Krankenhaus, die auch immer auf dem Laufenden bleiben muss, wie wir gehört haben, weil sich halt Gesetzgebungen verändern und das Gesundheitsministerium, wie wir alle wissen, natürlich auch schon mal Überraschung parat hat.
Ja, aber ich fand es dann auch ganz schön, dass wir die Möglichkeit hatten, dieses Wohnprojekt auch mal vorzustellen, weil es ist einfach auch möglich, eigeninitiativ was zu schaffen, was ja einem dann andere Perspektiven außer Pflegeheim aufzeigen kann und ich glaube auch der Einsamkeit im Alter vorbeugen kann.
Das sind natürlich noch Einzelfälle und da müsste es mehr von geben. Es muss mehr solche Leute geben. Es muss aber auch mehr Unterstützung in dem Bereich geben.
Wir danken nochmal allen Gästen, die bei uns waren und sich die Zeit genommen haben und wir hoffen, dass wir weiterhin spannende Gäste präsentieren können. Und
wir arbeiten dran, spannende Gäste und illustre Gäste hierher zu holen, hier nach Rüttenscheid auf die 7C unterm Dach. Und für die nächste Folge, da lassen Sie sich überraschen.
Denn es ist ja schließlich bald Weihnachten.
Eben. Und in diesem Sinne sagen wir bis dann, so jung. Hören wir uns nicht wieder?
Bleiben Sie am Ball und uns gewogen.